Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen, unter spezieller Berücksichtigung der Benelux-Staaten. Ich habe ja Zuschriften bekommen aus den Niederlanden, die mich ermahnt haben, nicht zu vergessen, dass auch im wunderbaren Holland, wie wir in der Schweiz sagen, im wunderbaren Holland, Weltwoche Daily-Zuschauer zu Hause sind. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Lebenszuversicht zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 18. Dezember 2024. Ich beginne mit zwei weihnächtlichen Geschenkempfehlungen. Christoph Mörgeli. Dieses Buch im Weltwoche Verlag dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Ich habe einmal angefügt, jeder Deutsche, der einmal mit dem Gedanken liebäugelt, in die Schweiz auszuwandern oder die Schweiz auch touristisch zu besuchen, was ich Ihnen empfehlen würde, der sollte unbedingt dieses Buch lesen. Denn um ein Land kennenzulernen, muss man seine Geschichten kennen, muss man seine Literatur kennen. Und das ist vermutlich die beste Einführung in die schweizerische Literatur, die Sie jetzt auf dem Markt kaufen können. Kompakt, schön bebildert, ein wunderbarer Streifzug durch die Epochen der schweizerischen Literaturgeschichte, sehr, sehr reichhaltig. Da ist viel drin und Sie sehen, dass die Schweiz natürlich auch inspiriert gewesen ist durch selbstverständlich die französische, die italienische, auch die deutsche Tradition und umgekehrt hat die Schweiz natürlich auch hinausgewirkt. Denken wir nur an Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Aber es gibt viele andere Exponenten dieser literarischen Völkerverbindung und Völkerverbrüderung und Völkerverständigung, das ist mir ja, wie Sie wissen, in der heutigen Zeit besonders wichtig. Ist mir auch ein Anliegen. Ich glaube, das ist die Faszinationskraft auch des Journalismus, dass er uns die Möglichkeit gibt, immer wieder einzutauchen in andere Lebenswelten, in andere Lebenserfahrungen. Christoph Mörgeli, Schweizer Klassiker im Weltwoche Buchverlag. Und schauen Sie, wie schön das auch gestaltet ist mit Bilder mit Illustrationen. Gottfried Keller ist da drin, natürlich Konrad Falke haben wir, selbstverständlich auch Werner Johannes Guggenheim, dann natürlich Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, die großen Klassiker, Gotthelf, aber auch Ulrich Zwingli und das Titelbild hier auch noch in kontemplativer Geruhsamkeit gewissermaßen hier eingefügt. Schweizer Klassiker, also für alle Freunde des geschriebenen Wortes ein absolutes Muss, wie übrigens auch die Weltwoche, wenn ich das noch anfügen darf. Zweite Buchempfehlung, ein Bestseller, das ist sozusagen das Comeback-Buch unseres Buchverlags, der ja lange eingemottet war. Ich habe ihn wieder reaktiviert in diesem Jahr, um der Finsternis der Politik wenigstens die Produktivität der Weltwoche entgegenzuhalten. Jean-Daniel Ruch, Frieden und Gerechtigkeit, Erfahrung eines Schweizer Diplomaten zwischen Balkan, Russland und Nahost, geleitet wird von Bundesrätin Micheline Galmiret, dürfen Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bevor wir einsteigen in die Nachrichten, möchte ich noch einen weiteren Hinweis in eigener Sache mir erlauben, und zwar senden wir über die Weihnachtstage unsere große Erkundigung zum Thema Der Zauberberg. Thomas Manns Roman, kürzlich 100 Jahre alt geworden, dieser Jahrhundertroman in der Schweiz spielend, in der Kurort, in der Gebirgsluft von Davos, damals in dieser Zeit einer schwülen Dekadence, die dann in den Ersten Weltkrieg und schließlich in den Zweiten Weltkrieg münden sollte. Dieser Zeit hat Thomas Mann ein bleibendes literarisches Denkmal errichtet. Und dieser Roman, Der Zauberberg, ich meine, da trage ich jetzt also wirklich Wasser in den Rhein gewissermaßen, Eulen nach Athen oder wie heißt die entsprechende Formulierung. Es ist ein nachweislich ganz großer Roman der europäischen Literaturgeschichte, der deutschen natürlich ganz besonders. Mit Thomas Mann verbindet uns ja viel, auch in der Schweiz. Er hat gelebt, zuerst in Küsnacht, übrigens unweit von meinem Wohnsitz, und er war dann nach der Rückkehr aus den Vereinigten Staaten in Kilchberg am Zürichsee auf der anderen Seite des Sees zu Hause. Dort hat er dann auch sein Sohn Golo Mann, übrigens langjähriger Mitarbeiter und Leitartikelverfasser der Weltwoche, dort hat er seinen Lebensabend zugebracht. Thomas Mann, Der Zauberberg, dieses großartige Monument einer untergegangenen Epoche mit starkem Schweizer Bezug. Wir haben, wie Pfadfinder der Literaturgeschichte, Christoph Mörgeli und ich, wir haben an den Originalschauplätzen diesen Zauberberg noch einmal rekonstruiert, auch sehr viel Wissenswertes, hoffe ich doch, über Davos zusammengetragen, und das können Sie über die Weihnachtstage noch einmal anschauen. Wir haben das aufgezeichnet, hat sehr große Einschaltquoten, sehr hohe Einschaltquoten gehabt damals. Wir haben das noch vor dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine aufgezeichnet, also dieser Aktualitätsbezug ist uns damals noch gar nicht klar geworden, aber die Fiebrigkeit, die allgemeine Zerrüttung und ja, vielleicht auch gelegentliche Verrücktheit unserer Zeit, die ist damals natürlich auch schon noch in der Corona-Periode sichtbar geworden. Und diese Weihnachtsserie, diese Bergserie, könnte man sagen, war auch von uns als Kontrapunkt gedacht zu dieser damals doch auch sehr extremen Corona-Erfahrung, durch die wir alle gegangen sind. Was sind die Themen? Was sind die Aktualitäten des heutigen Tages? Friedrich Merz stürzt in der Kanzlerfrage ab und liegt nur noch knapp vor Habeck. Die neuesten Umfragen und Entwicklungen zur Bundestagswahl 2025. Ja, das ist jetzt interessant. Für mich war ja die Parlamentsdebatte, ich habe es gestern gesagt, als Anlass dieser Vertrauensfrage, die ja im Grunde ein erwartetes und auch geplantes Misstrauensvotum war. Der Kanzler wollte sozusagen gegen sich das Misstrauen auslösen, um dann Neuwahlen möglich zu machen. Das war ja auch das erste Stelldichein da der Paradepferde der deutschen Politik. Und für mich ist das Entscheidende, dass das ein hochinteressanter Nachmittag war, und ich habe gestern auch von einer Sternstunde des Parlamentarismus gesprochen. Und jetzt lesen wir natürlich, ja, es sei gehässig gewesen, die seien da aufeinander losgegangen. Um Himmels Willen, in was für überempfindlichen Zeiten leben wir eigentlich? Wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, meine Großeltern, wir haben die Debatte noch angeschaut, Herbert Wehner, Franz Josef Strauß, ja, meinen Sie, die sind da sozusagen mit der Pinzette in den Ring gestiegen, die haben sich da quasi mit den Fausthandschuhen angefasst oder mit den Samthandschuhen, ganz im Gegenteil, die haben also auch ausgeteilt. Und übrigens auch in der Schweiz, wenn Sie in der Geschichte etwas zurückgehen, je weiter Sie zurückgehen, desto roher war die Politik, vor allem auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, zur Gründungszeit unseres Bundesstaates. Wenn es eben um Existenzielles, um Wichtiges geht, ja, dann wird gestritten, hoffentlich wird gestritten in der deutschen Politik. Sie müssten sich Sorgen machen, wenn nicht gestritten wird. Und das war vor diesem Hintergrund sehr, sehr interessant zu beobachten. Das war ein Vitalitätszeichen, überhöhen wir es nicht zur Sternstunde, sagen wir ein starkes Lebenszeichen der deutschen Demokratie, des deutschen Parlamentarismus, des Bundestags. Fertig mit diesen sterilen, bürokratisierten Scheindebatten. Sie haben jetzt wieder richtige Positionen, die aufeinanderprallen. Und wenn man auf diese Umfrageresultate abstellen kann, dann könnte sich darin ja auch ein gewisses, dem Schweizer durchaus sympathisches Misstrauen einer wachsenden Zahl von Deutschen gegenüber diesen sprechenden Ritterrüstungen manifestieren. Ich habe da gestern diese Herrenreiter da der deutschen Politik als sprechende Ritterrüstungen bezeichnet, mit einer löblichen Ausnahme, und zwar Tino Chrupalla, der sehr bodenständig, übrigens auch die persönliche und charakterliche Größe hatte, dem Kanzler zu danken und seinem Fraktionschef Mützenich zu gratulieren. Das empfanden die natürlich als Applaus von der falschen Seite. Aber das ist eben auch Politik, dass man austeilen kann, in der Sache hart, aber eben ohne diese Brandmauern und diese Kontaktverbote. Das ist fürchterlich. Und da hat also der Tino Chrupalla einen wirklichen Glanzpunkt gesetzt an diesem ohnehin schon bemerkenswerten Nachmittag. Ich will es nicht zu hoch hängen, meine Damen und Herren, Sie verstehen mich, aber man muss hier immer auch den Lichtblick zur Kenntlichkeit entstellen, gerade angesichts der grassierenden Finsternis in der Kommentierung der deutschen Medien. Das teile ich also überhaupt nicht. Schön und instruktiv ist jetzt zu sehen, dass natürlich auch die Zeitungen sich da hinter den Lagern scharen. Wir sehen zum Beispiel in der FAZ, da wird natürlich jetzt der Kanzler ganz massiv kritisiert, weil er den Friedrich Merz kritisiert hat. Man nimmt den Friedrich Merz in Schutz. Also die FAZ stellt sich jetzt da wieder hinter die CDU, wie es von ihr erwartet wird. Bei der Welt würde ich glauben, dass man die FDP etwas favorisiert. Die AfD hat natürlich überhaupt keine Presse in Deutschland. Da sind alle Zeitungen geschlossen dagegen. Aber wenn wir nach Österreich blicken, da ist ja in der Steiermark jetzt auch die Brandmauer zwischen FPÖ und ÖVP gefallen, weil die Politiker gemerkt haben, die Leute wünschen sich jetzt einfach mehr bürgerliche, mehr konservative Politik. Und ich habe es ja bei der CDU auch mal gesagt, also wenn sich der Kanzlerkandidat Friedrich Merz als zu wenig stark empfindet, um einen möglichen Koalitionspartner AfD in Schach zu halten, ja, ist er dann in der Lage, Deutschland zu regieren? Diese Frage müsste man ja auch mal stellen. Ich meine, wenn die AfD zu stark ist, dann bist du zu schwach für Deutschland. Weil sie müssen doch dann auch ein Kanzler für die ganzen Deutschen sein. Und vor allem sollten sie ein Kanzler sein, der die eigenen sachlichen Anliegen ernst nimmt und der sagt, wir arbeiten mit denen zusammen, die unsere sachlichen Anliegen teilen. Und das ist natürlich ein Vorwurf, den man dem Friedrich Merz nicht ersparen kann. Er hat ja in letzter Zeit alles daran gesetzt, ja, keinen AfD-Vorstoß zu unterstützen. Und er hat ja auch kein konstruktives Misstrauensvotum gemacht, um nicht mit den Stimmen von der AfD zum Kanzler gewählt zu werden, zum neuen Scholz gewissermaßen oder zum Ersatz-Scholz, wie in ihrer ersten Rede sich damals brillant die AfD-Politikerin und auch zur allgemeinen Erheiterung im Saal, ich habe es ja damals sehen können, zur allgemeinen Erheiterung im Saal ausgedrückt hat. Also hier ist mehr Sachlichkeit gefragt und ich frage mich dann wiederum, was ist in der CDU los? Denn Friedrich Merz ist ja zweifellos ein erfahrener und intelligenter Politiker. Warum glaubt er denn, diese Brandmauern errichten zu müssen? Warum glaubt er denn diese Rücksichtsnahme, vermutlich auf eben unterschiedliche Strömungen in seiner Partei, warum glaubt er da so Rücksicht nehmen zu müssen, dass er gewissermaßen die Brandmauer über Deutschland zu stellen bereit ist? Das sind natürlich Fragen, die wird man ihm jetzt stellen, und das Grossartige an diesen Wahlen wird sein, dass sie Klarheit bekommen, aber auch Klarheit einfordern müssen. Natürlich, als Wähler muss man das tun. Was sage ich Ihnen da? Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Und die Merz'sche Bässe jetzt in den Umfragen könnte auch ein Indiz dafür sein, dass die Deutschen eben diese sprechenden Ritterrüstungen, diese institutionalisierte Arroganz nicht schätzen. Ich meine, kein Politiker hat irgendeinen Fehler zugeben können da in dieser großen Debatte. Allem voran der Kanzler. Ich glaube, wenn der nur ein bisschen sich Asche aufs Haupt gestreut hätte, aber offensichtlich war ihm das nicht gegeben oder liegt ihm das nicht, ich weiß es nicht, er hat es auf jeden Fall nicht getan, dann hätte er doch punkten können. Das ist doch peinlich, wenn Politiker auftreten, vor allem wenn sie offensichtlich ja sich nicht in dem Sinn ja nun hervorgetan haben durch grandiose Leistungen, da sind doch alle zur Demut aufgerufen. aber sie tun gerade das Gegenteil. Sie inszenieren sich als alles im Griff habende Besserwisser, als alles im Griff habende Alleswisser und Universalsachverständige, die zu jedem und zu jedem Sachgebiet einen zitierfähigen Satz fernsehtauglich abgeben können. Und das macht einen ja auch misstrauisch. Das ist irgendwie unauthentisch. Und vielleicht kommt auch das jetzt durch. Also diese Wahlen, mutmaßlich noch nicht entschieden. Ich bin gespannt und ich schaue mit großer Neugier und selbstverständlich mit großem Wohlwollen auf Deutschland. Denn das sind jetzt Prozesse, die einfach zeigen, dass die Demokratie stärker ist, auch als jedes Machtkartell, das irgendwo unter einer Käseglocke sich eingenistet hat. Lassen Sie mich gleich noch etwas anfügen, etwas Ketzerisches vielleicht für viele unserer Zuschauer. Ich habe mich kürzlich mit einem deutschen Chefredakteur als Kollegen unterhalten über Bismarck und über die Gleichgewichtspolitik des eisernen Kanzlers im 19. Jahrhundert. Keine Angst, ich will das nicht als Vorbild für die heutige Zeit predigen, wobei es vielleicht gar nicht so falsch wäre, sich auch einmal bei Bismarck etwas umzuschauen. Der hat es nämlich fertiggebracht in einer sehr anspruchsvollen, auch kriegerischen Zeit, die er selber ja auch kriegerisch mitbefeuert hat, dort doch ein gewisses Gleichgewichts- und Balance-System zu etablieren, natürlich auch mit allen Unbalanciertheiten, etwa die Kaiserkrönung im Spiegelsaal von Versailles, das war natürlich eine Demütigung der Franzosen, die er niemals hätte zulassen dürfen. Ich weiß nicht, ob er sie selber noch favorisiert hat. Da hat man sich gegenüber den Österreichern etwas großmütiger verhalten nach Königgrätz. Da haben ja dann die Deutschen, die preußischen Truppen keine Siegesparade, glaube ich, in Wien gemacht. Wie auch immer, ich möchte jetzt hier den ketzerischen Gedanken bringen. Ich glaube, dass die Politikerin Angela Merkel unterschätzt wird. Ja, Angela Merkel wird unterschätzt und diese Kritikorgien, ich habe sie hier auch schon kritisiert, zu Recht meine ich aus meiner Sicht, aber diese komplett einseitige, vernichtende Kritik, die wird ihr nicht gerecht, denn, und das ist die These, die ich meinem Kollegen in Deutschland gegenüber kühn gewagt habe, für mich ist auch Frau Merkel eine Gleichgewichtspolitikerin, eine gelehrige Schülerin Bismarcks gewesen. Sie hat es irgendwie geschafft, die anspruchsvolle, auch außenpolitische Aufgabe Deutschlands sehr gut zu lösen. Sie hat innenpolitische Fehler gemacht. Ihr Ausstieg aus der Kernenergie war ein riesiger Fehler, aber das haben auch schon Regierungen vor ihr getan. Sie hat es dann einfach durchgezogen. Sie war zu umfragengläubig, sie hat vielleicht zu wenig klare Grundsätze gepflegt, eine ideologische Richtung vorgegeben. Aber Entschuldigung, das hat auch Kanzler Kohl nicht getan. Auch er war eine Sesselfüllung, füllende, gewissermaßen alles in sich aufnehmende und in sich hineinverleibende Persönlichkeit, der ja auch versucht hat, ein 360-Grad-Politikverständnis zu entwickeln und jegliche Strömung, jede Parteilichkeit sozusagen zu neutralisieren durch die schiere Volumenhaftigkeit seines Körpers, ist man fast schon geneigt zu sagen. Und auch in dieser Traditionslinie ist ja die Angela Merkel gestanden. Natürlich, sie hat auch die Migration zu lange laufen lassen, das war auch ein Fehler, wobei man muss sehen, sie hat bereits ein Jahr, nachdem das losgegangen ist, hat sie mit der Türkei entsprechende Abkommen ausgehandelt. Was mich an ihr dann plötzlich verblüfft hat und auch irritiert hat, war die Art und Weise, wie sie plötzlich über ja die Ostdeutschen, die sie ja sehr gut kennt, hergezogen ist. Sie hat da von allerlei Dingen gesprochen und auch in der Verketzerung jener, die ihre Migrationspolitik kritisiert haben, da hat sie sicherlich nicht, um es mal vorsichtig auszudrücken, den glücklichen Ton gefunden. Aber, und jetzt sage ich eben etwas Gutes, Frau Merkel war lange Zeit eine Pragmatikerin, sie war auch eine Gleichgewichtspolitikerin, sie hat es geschafft, auch diese großen Raubtiere in der Manege zu bändigen, nicht zuletzt einen Wladimir Putin. Und ich weiß, dass sie jetzt auf einer ihrer Lesereisen gesagt hat, dass wäre sie noch im Amt gewesen, gut, das kann man leicht behaupten, hätte sie diesen Eskalations- Zusammenbruch da in der Ukraine hätte sie verhindert, und zwar indem sie in den USA für einen Kompromiss geweibelt hätte. Denn Frau Merkel, und das würde ich hier attestieren, ist eine intelligente, auch eine geschichtsbewusste Politikerin. Sie hat das erfasst, wir hatten auch schon Gespräche darüber. Also das Verhältnis Russland-Deutschland, diese ganz heikle Balance, auch immer vor dem Lichte der deutschen und russischen Geschichte, mit dem Baltikum, mit Polen und so weiter, das war sehr präsent. Also da nicht so leicht diese Politikerin einfach so wegsäbeln. Sie ist auch eine Trägerin eines bedeutenden Traditionsbestands. Und man bleibt nicht wegen nichts 16 Jahre an der Macht. Das hat jetzt auch der Olaf Scholz hier lernen müssen. Also die Deutschen neigen vielleicht manchmal dazu, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, zu einem etwas vorschnellen, vielleicht auch manchmal rabiaten Urteil. Ich warne einfach davor, allzu leichtfertig in Schwarz-Weiß-Schablonen zu verfallen. Jetzt sage ich auch noch etwas Positives über den Friedrich Merz, den ich vorhin kritisiert habe. Er ist natürlich ein Politiker, der die Privatwirtschaft kennt. Er ist vielleicht nicht selber ein echter Wirtschaftsmann, vielleicht eher ein Wirtschaftslobbyist, aber er ist ein Mann mit klaren marktwirtschaftlichen Überzeugungen. Ob er die Überzeugungskraft und auch die persönliche, menschliche Verbindlichkeit entwickeln kann, um dann eben jener komplexen Führungsaufgabe eines Bundeskanzlers gerecht zu werden, das kann ich nicht sagen. Und er hat auch eine gewisse Lernfähigkeit vielleicht bewiesen, auch wenn er das niemals zugeben würde. Er ist mir da viel zu eben selbstherrlich im Auftritt, vielleicht fast schon arrogant wirkend auf viele. Aber er hat zumindest diesen Taurus, den hat er etwas im Silo wieder versorgt. Also den hat er noch vor wenigen Wochen viel deutlicher ausfahren lassen. Und ich glaube einfach, dass Merz auch gemerkt haben könnte, dass er mit dieser Eskalationswaffe auch seinem eigenen Wahlprojekt keinen Gefallen tut. Also bevor man jetzt auch da wieder den Stab bricht, vorschnell, attestieren wir doch auch mal diesen Politikern, dass sie etwas lernen können und dass sie vielleicht auch über ihre eigenen Irrtümer hinwegfinden können. Und man muss ja immer versuchen, dass man selber Teil der Lösung, nicht Teil des Problems wird. Deshalb plädiere ich hier für maßvolles, hoffnungsfrohes und auch ergebnisoffenes Warten für eine gespannte zur Kenntnisnahme dessen, was uns jetzt in diesem Wahlkampf alles erwartet. Wir sind ja immer noch in der Adventszeit. In der Adventszeit, meine Damen und Herren, stellen wir unsere Seelen auf Empfang. Was nicht so groß gefahren wird in den deutschen Medien heute Morgen, ist die Offensive Israels in Syrien. Das würde natürlich schwierige moralische Fragen aufwerfen. Warum haben wir eigentlich die Russen dermaßen kritisiert und in Grund und Boden verdammt, während jetzt die Israelis da einfach in Syrien einmarschieren und nicht den Eindruck erwecken, da mit ihren Panzern, dass sie so schnell wieder abziehen wollen. Ich sage Ihnen einfach, aufgepasst mit Schnellschussdiagnosen, aufgepasst mit allzu leichtfertigen Schwarz-Weiß-Urteilen in der Moral, weder auf der einen, sowohl auf der einen wie auch auf der anderen Seite. Ich sage nicht, man muss Putin hochjubeln für das, was er gemacht hat, aber ich sage, er ist auch kein neuer Hitler deswegen, nur weil er quasi das macht, was bei uns oft verdrängt wird, nämlich Krieg. Krieg gehört leider zum Menschen und man muss versuchen, Kriege einzuhegen. Im Nahen Osten, ich maße mir nicht an, festzuhalten, was da genau das Richtige ist, um besser Bescheid zu wissen über die israelischen Sicherheitsbedürfnisse als sie selber. Und ich muss einfach sagen, wenn Länder in einen Krieg ziehen, und ich weiß, ich begebe mich da auf ganz dünnes Eis, wenn ich so etwas sage, aber wenn Politiker, wenn Länder die Tragik eines Kriegs auf sich nehmen, und sie werden jetzt nicht von gänzlich Verrückten regiert, und meistens ist das eben nicht der Fall, dann ist das doch eine Ernsthaftigkeit, die einem nur schon deswegen zu denken geben muss, dass man eben unter Einsatz des Lebens ein bestimmtes Ziel versucht zu erreichen. Das ist nicht einfach nur in den Kategorien von Gut und Böse zu fassen. Manchmal schon. Aber dieser manichäischen Sichtweise muss man sich widersetzen, sowohl auf dem einen Kriegsschauplatz wie auch auf dem anderen. Das ist für mich auch die produktivere Einstellung, um dann eine Lösung zu finden. Und so sehr uns das natürlich emotional bewegt, und auch ich muss mich immer wieder zügeln, muss quasi die Gäule im Stall behalten, denn auch in mir sind natürlich diese Neigungen vorhanden, ein Schnellschussurteil abzugeben. Ich habe sicher auch schon x-mal gemacht, habe ich mich auch davontragen lassen. Vielleicht manchmal war es eine Punktlandung, manchmal habe ich mich danach etwas vergaloppiert, das kann ja sein. Aber ich denke, man muss hier wieder etwas zurückhaltender und realistischer werden. Vielleicht wäre da auch der gefriergetrocknet kühle Realpolitiker Bismarck nicht der allerschlechteste Ratgeber. Im Rückwärtsgang, die ukrainischen Soldaten im Donbass stellen sich der russischen Übermacht entgegen, doch mit jedem Tag verlieren sie hier weiter an Boden. Ein Frontbesuch. Ja, jetzt schreiben viele, fürchterlich das Gemetzel in der Ukraine. Ja, Kriege sind immer ein Gemetzel, meine Damen und Herren. Hat man das verdrängt? Und zwar ein Gemetzel auf beiden Seiten. Umso wichtiger ist es, dass man den Frieden herbeiführt. Merz, die Grünen rücken stramm nach links. Ja, Friedrich Merz zeigt jetzt die klare Kante. Und ich wünsche den deutschen Politikern, dass sie jetzt zur Hochform auflaufen. Das wünsche ich wirklich. Ich wünsche, dass diese Spitzenpolitiker sowohl bei den Grünen, bei der SPD, bei der CDU, bei der FDP, der unglaubliche Herr Lindner, der hat ja die wirklich goldglänzende Ritterrüstung an. Man muss aufpassen, dass nicht Katzengold drauf ist. Also der ist ja wirklich rhetorisch so genial. Der kann Ihnen alles verkaufen. Auch das Gegenteil, fast schon wieder bewundernswert. Nein, ich wünsche mir, dass die deutschen Politiker zur Hochform auflaufen. Dann haben wir auch Freude in der Schweiz, denn wir, und das möchte ich hier einfach zu denken geben, wir hängen natürlich auch an der Vitalität der deutschen Wirtschaft und da haben sich ja doch einige Probleme angesammelt. Deutsche Diplomaten sondieren die Lage in Damaskus. Aha, also mit den Islamisten, mit den gemäßigten Terroristen, wie es heißt. Da reden jetzt also die deutschen Diplomaten nicht, aber mit Putin, mit dem darf man nicht reden. Also gegen die Islamisten, da wird die Brandmauer etwas bröcklig. Das lässt doch hoffen, dass vielleicht auch in anderen Geländekammern wieder das Gespräch und nicht das Geballer die Oberhand gewinnt. Wir wählen Parteien, nicht Regierungschefs. Ein verdienstvoller Kommentar in der FAZ von einem Oliver Georgi. Er sagt, wir müssen doch Parteien wählen und nicht Spitzenkandidaten. Entschuldigung, die Spitzenkandidaten sind das Gesicht einer Partei und sie haben auch die Führungsverantwortung. Sie können nicht machen, was sie wollen. Sie sind auch eingebunden in die Parteidisziplin. Aber jetzt einfach so zu tun, als würde man da irgendwelche anonymen Apparate wählen, die irgendeinen beliebigen Frontmann haben, ein Abziehbildchen da an der Benutzeroberfläche, das scheint mir doch etwas zu kurz gegriffen. Wie Volkswagen vom Weg abkam, eine Recherche, eine Rekonstruktion, auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bezüglich der Unheilsgeschichte von VW, man kann es in einem Satz zusammenfassen, zu viel Staat, zu wenig VW. Zu viel politische Einmischung, zu wenig freie Automobilität. Man kann das in dem Sinn so einfach hier auf den Punkt bringen. Richter will Urteil gegen Trump nicht aufheben. Trump, nur eine Bemerkung dazu, ist der Houdini der Politik, der größte Entfesselungskünstler, der Teflon-Champion der internationalen Politik, wie der sich aus den Verstrickungen, Verfolgungen, sogar aus dem Kugelhagel eines Attentatsversuchs, eines doppelten Attentatsversuchs, über den man ja gar nicht mehr nachforscht, das hat man schon alles wieder vergessen, alles ad acta gelegt, wie der sich aus dem allem befreien konnte, als Entschuldigung, das nötigt mir größten Respekt ab. Das ist, und ich will das jetzt mit einem vielleicht etwas ungewöhnlichen Vergleich bringen, das ist akrobatisch, was der da geleistet hat. Er ist der Entfesselungskünstler, er ist der Houdini der Politik. Das ist eine wertneutrale Beschreibung, das heißt weder, dass es gut noch schlecht ist. Und ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass viele Gefolgsleute von Trump, das könnte einem ja dann noch zusätzlich zu denken geben, die sind ja auf der Strecke geblieben. Rudy Giuliani, bankrott, dann der frühere Anwalt Cohen, glaube ich, hinter Gittern, andere sind verhaftet worden, auch der Steve Bannon musste ja seine Zeit im Gefängnis absitzen, aber Donald Trump, der hat es irgendwie fertiggebracht, sich aus allem herauszubringen, das ist schon unglaublich. Und vor diesem Hintergrund auch die Bemerkung des CNN-Moderators Van Jones, der ja ein erklärter Trump-Gegner ist, aber er hat jetzt an seine etwas selbstgefällige Kollegenschaft gesagt, Freunde, dieser Trump ist intelligenter als wir alle zusammen. Und das empfinde ich auch als eine Größe, wenn da diese CNN-Kritiker öffentlich zugeben, ich habe das auf TikTok gesehen, öffentlich zugeben, dass sie sich da getäuscht haben. Der Mann, ich mag seine Politik vielleicht nicht, so würde ich Van Jones' Aussage interpretieren, Aber der Mann, der ist zweifellos ein politisches Phänomen. FPÖ führt Landesregierung in Österreich an. Jetzt haben es die deutschen Zeitungen auch gemerkt. Ich habe es Ihnen gestern schon erzählt. Also auch da die Wirklichkeit setzt sich über die Brandmauern hinweg durch. Justin Trudeau, der kanadische Sonnyboy, muss um sein Amt bangen. Ja, für mich die Verkörperung, der Mann mit den farbigen Socken hat sich erstaunlich lange oben gehalten. Die institutionalisierte Ausgabe des Gutmenschentums und des woken Zeitgeists, möglicherweise läuft jetzt seine Zeit ab. Trump nennt Biden Entscheidung sehr dumm. Er bezieht sich auf die Eskalation mit den reichweitenstarken Waffen und will seinen Ukraine-Plan nicht verraten. Wir müssen einen Deal zur Beendigung machen. Das Gemetzel müsse beendet werden. Donald Trump, das sind gute Signale, das sind gute Botschaften, und wo ein Wille ist, da ist oft auch ein Weg. Und ich glaube, dass das jetzt auch interessante, tolle Impulse sind, die aus Amerika auf Europa wirken werden. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Verzweifeln wir nicht, verfallen wir nicht dem Kulturpessimismus, verfallen wir nicht dem Zynismus und versuchen wir nicht, die Besserwisserei der Politiker durch noch mehr Besserwisserei zu übertrumpfen. Denn auch wir, vor allem wir Journalisten, wir sind doch um Himmels Willen eine Ansammlung, ein ganzes Himalaya von Irrtümern. Und man kann nur hoffen, dass man immer wieder intelligenter irrt, wenigstens bis zur nächsten Erkenntnis, dass man wieder einmal nicht ganz genau herausgefunden hat, worum es geht. Aber das Bemühen ist wichtig, dass man sich als Sucher der Wahrheit und nicht als Besitzer der Wahrheit versteht. Wir haben zu viele Wahrheitsbesitzer und zu wenig Wahrheitssucher. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, machen Sie es gut und genießen Sie weiterhin die Adventszeit schon jetzt, falls Sie dann irgendwann in die Ferien entschwinden. Alles Gute, wunderbare Weihnachten und ein erfreuliches, erfolgreiches neues Jahr mit Gesundheit und viel Lebenszuversicht. Bis morgen.